DW Menschen und Märkte.
Mario Draghis Billionen lassen die Börsen jubeln. Wie lange noch? Umstrittene Anleihekäufe. Was sagen Politiker und Experten beim Weltwirtschaftsforum in Davos dazu? Schwacher Euro, starker Schweizer Franken. Viele Schuldner in Osteuropa wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Das und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Nachdem EZB-Präsident Mario Draghi gestern sein Billionen-Anleihekaufprogramm verkündet hat, haben die Börsen einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Zwischenzeitlich ist der deutsche Aktienindex DAX über die Marke von 10.500 Punkten geklettert und auch andere Börsen legen zu. Denn wenn überall die Zinsen beinahe null sind, gibt es ja kaum Anlagealternativen. Aber wie hoch kann der DAX mit Hilfe der Notenbank Billionen noch steigen? Und wie nachhaltig ist so ein Programm für die Wirtschaft und die Börsen? Bastian Timm berichtet.
Die Erwartungen der Börsianer waren immens, doch EZB-Präsident Mario Draghi hat sie übertroffen. Ab März fließen bis zu 60 Milliarden Euro pro Monat in die Wirtschaft und die Märkte. Mehr als 1 Billion Euro sollen es insgesamt sein. Die Folge? Der DAX klettert auf ein neues Rekordhoch, springt vorübergehend über die Marke von 10.700 Punkten. Ein scheinbar idealer Tag für den Börsengang von Deutschlands drittgrößtem Kabelnetzbetreiber Tele Columbus. Finanzvorstand Frank Posnanski.
Man hätte keinen besseren Tag erwischen können als den heutigen. Ich glaube, gestern die Entscheidung war nochmal ein kleiner Schub dafür und so wie wir heute Morgen auch an der Börse platziert worden sind, es war ein wunderbarer Start.
Trotz aller Euphorie, Tele Columbus Finanzvorstand Frank Posnanski macht die EZB-Entscheidung, massiv Staatsanleihen aufzukaufen, auch skeptisch.
Auf der einen Seite denke ich, dass etwas gemacht werden muss, gerade europaweit. Auf der anderen Seite, ob diese Mengen, die dort momentan in den Markt gepumpt werden, auch wirklich dafür benutzt werden, um die Wirtschaft anzutreiben und auch um wirklich auch das Thema der Deflation oder der niedrigen Inflation zu bekämpfen, ob das die richtigen Wege sind, das kann und möchte ich momentan auch gar nicht näher beantworten.
Robert Halver von der Baderbank weiß aus dem FF, was passieren müsste, damit das frisch gedruckte Geld der Europäischen Zentralbank in der Realwirtschaft ankommt, nicht an den Börsen verpufft.
Es geht jetzt darum, dass man die äußerst günstigen Zinsen nutzt, um Konjunkturpolitik zu machen. Jetzt wäre es auch sinnvoll, wenn einige Staaten Infrastrukturprojekte finanzieren. Also kein Schnickschnack, sondern wirklich harte Ware in Brücken, in Straßen, in Infrastruktur, Logistik zu investieren, weil das die größten Wachstumstreiber auf die nächsten Jahre sind. Das müssen wir abwarten. Aber ich hoffe, dass die EZB natürlich nicht der alleinige Faktor ist, der es die Märkte stabilisiert. Es kommt entscheidend darauf an, dass auch ein paar Reformen gemacht werden.
Börsenprofi Oliver Roth hat Zweifel, was die EZB-Maßnahme wirklich bringt. Die Chancen für langfristig steigende Kurse schätzt er eher schlecht als recht ein.
Die Luft am Aktienmarkt ist jetzt extrem dünn. Was soll jetzt noch kommen? Die Maßgaben und die Erwartungen wurden letztendlich jetzt umgesetzt. Und jetzt müsste eigentlich die Wirtschaft deutlich anspringen. Davon ist zumindest mal jetzt kurzfristig in Europa nicht auszugehen.
Insgesamt sieht Finanzexperte Robert Halver beim DAX auf Jahressicht noch Luft nach oben. Einen Stand von über 11.000 Punkten hält er für denkbar, auch wenn die Schwankungsbreite zunehmen werde. Klar ist, am Devisen- und Anleihemarkt zeigt die EZB-Entscheidung die gewünschte Wirkung. Der Euro ist im freien Fall, jedenfalls sehen das die Börsenhändler so. Von gestern auf heute büßte die Gemeinschaftswährung im Vergleich zum US-Dollar mehr als 4% ein. Ein Euro kostete zwischenzeitlich 1,11 US-Dollar. Die Renditen von Bundesanleihen markierten neue historische Tiefststände. Aus Sicht der exportorientierten Unternehmen und der europäischen Länder eine Wohltat. Aus Sicht der Sparer ein Debakel.
Es ist kein Geheimnis, dass die größten Kritiker am Anleihekaufprogramm der EZB in Deutschland sitzen. Oder sagen wir allgemeiner, im Norden der Eurozone, wohingegen weiter südlich Mario Draghis Billionenprogramm sehr viel Anklang findet. In Davos sind zurzeit rund 2.500 Manager, Politiker und Wirtschaftswissenschaftler aus allen Himmelsrichtungen beim Weltwirtschaftsforum versammelt. Vor Ort ist mein Kollege Andreas Becker. Wie beurteilen denn die Teilnehmer in Davos das Programm der EZB?
ja durchaus unterschiedlich, aber erstmal jeder europäische Politiker, wirklich jeder, der sich in Davos über die EZB geäußert hat, der begann seine Ausführungen mit folgender Erklärung: Ich respektiere die Unabhängigkeit der EZB von der Politik. Das war so die Standardformel, mit der sie alle anfingen. Die Vertreter der Nordländer in der Eurozone, die sind ja bekanntlich gegen Draghis geldpolitischen Kurs. Trotzdem sagte der finnische Regierungschef Alexander Stubb kurz vor der Entscheidung:
Of course, I firmly believe in the independence of the ECB. Whatever they do on quantitative easing today, we welcome with a smile.
Was immer die EZB heute entscheidet, was immer sie geldpolitisch tun werden, wir heißen das mit einem Lächeln willkommen, so Stubb. Er und sein holländischer Amtskollege Rutte, aber auch die deutsche Kanzlerin Merkel betonten allerdings bei jeder Gelegenheit auch die Bedeutung von Strukturreformen.
Wir haben Reformanstrengungen in Italien. Ich sage endlich. Und das sind wichtige Zeichen. Wir haben in Frankreich einen neuen, auf Wirtschaft ausgerichteten Kurs. Das ist eine gute Nachricht. Aber wir haben auch schon viel Zeit verloren und die Zeit drängt.
Der angesprochene italienische Premier Renzi hatte seinen Auftritt in Davos dazu genutzt, sich als Reformpolitiker vorzustellen. Gleichzeitig aber beklagt, dass Deutschland und die nördlichen Euro-Länder immer nur vom Sparen sprechen. Und entsprechend zufrieden ist Renzi vom geldpolitischen Kurs der EZB.
The discussion of the European Central Bank could help Europe to give a message of new in the economic direction.
Das könnte helfen, sagte Renzi, Europa eine neue wirtschaftliche Botschaft und Richtung zu geben.
Europa war aber nicht das alleinige Thema. Auch Afrika war wohl ebenfalls ein wichtiges Thema in Davos. Wo lag denn da der Schwerpunkt?
Ja, beim WEF in Davos sind ja viele Investoren anwesend, viele Banker und viele Unternehmer. Und da war nicht zuletzt die Frage, ob Afrika noch ein sicherer Standort ist für Investitionen. Hintergrund sind die zahlreichen Anschläge von Boko Haram, der Terrorgruppe in Nigeria, aber auch Terroranschläge in Teilen Kenias, bewaffnete Konflikte in Mali und anderen Ländern. Und Südafrikas Präsident Jacob Zuma, einer von zahlreichen afrikanischen Staatschefs, die hier anwesend sind, sagte, die Lage in Afrika sei stabil und es seien nur einzelne Regionen, die von diesen Problemen betroffen sind. Und die Afrikaner würden für diese Probleme selbst eine Lösung finden. Im Übrigen betonte Zuma und auch andere Politiker, dass das eigentliche Problem in Afrika der Handel zwischen den afrikanischen Staaten sei. Den gilt es auszubauen und dafür sind nötig Infrastrukturmaßnahmen, aber auch der Abbau von Bürokratie.
Abbau von Bürokratie und von Handelsschranken, apropos Handel mit anderen Ländern. Wie steht man denn in Davos zum Freihandelsabkommen, zu dem geplanten TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA?
Ja, nicht überraschend, hier sind alle dafür. Ich habe wirklich keinen gehört oder getroffen, der irgendwie daran was auszusetzen hätte. Alle loben die positiven Aspekte des Freihandels. Allerdings ist auch hier angekommen, dass Teile der Bevölkerung in vielen Ländern große Angst haben vor den Konsequenzen, insbesondere Standards zum Arbeitsschutz oder den Investorenschutz. Und Sigmar Gabriel, der deutsche Wirtschaftsminister, hat das in einem Forumbeitrag auch mal angesprochen und er sagte, der Dialog zwischen den Eliten aus Politik und Wirtschaft, der unterscheidet sich dramatisch von den Debatten, die die Menschen auf der Straße führen. Und man müsste dann zum Beispiel einem Arbeiter im Hafen von Hamburg erklären, wie er mit einem Menschen in einem anderen Teil der Welt wettbewerbsfähig sein soll, aber gleichzeitig von seinem Lohn trotzdem die Miete in Hamburg zu bezahlen habe. Und das war auch ein Tenor, diese Vermittlungsarbeit, die Erklärung, das wurde von vielen Vertretern hier angesprochen, man müsse besser vermitteln, warum das Freihandelsabkommen gut sei. Allerdings war wenig Selbstkritik zu hören, warum da von dieser Vermittlungsarbeit so wenig angekommen ist. Einen interessanten Vorschlag zum Freihandel gab es aber auch noch. Es wurde mehrfach erwähnt, auch von Angela Merkel. Sie stellte die Frage, ob man nicht über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Russland nachdenken solle. Aber natürlich erst, wenn die aktuelle Krise um die Ukraine friedlich beigelegt ist.
Soweit Andreas Becker, der für uns aus Davos berichtet. Auch wenn Draghis Billionenprogramm auf die Wirtschaft eher eine zweifelhafte Wirkung hat, Eines hat die EZB auf jeden Fall erreicht. Der Euro hat stark abgewertet. Er ist zwischenzeitlich auf 1,12 Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit 11 Jahren. Umgekehrt lastet zum Beispiel auf dem Schweizer Franken ein hoher Aufwertungsdruck. Rund 20% hat der Franken in den letzten Tagen aufgewertet, was nicht nur das Schweizer Hotel- und Gastgewerbe und die Exportindustrie hart trifft, sondern auch viele tausend Kreditnehmer in den Balkanländern Bosnien, Rumänien oder Kroatien. Die hatten sich nämlich seinerzeit wegen günstiger Zinsen in Franken verschuldet und müssen nun deutlich mehr an Kreditraten zahlen. Die Regierungen sind sogar alarmiert. Aus Wien berichtet Stefan Orschwart.
Das kleine Häuschen, die Wohnung, das Auto und das zu günstigen Zinsen. So dachten viele und verschuldeten sich in Schweizer Franken. Etwa Emina Bajramovic, die Bosnierin, hat vor 8 Jahren einen Kredit über mehr als 50.000 Franken aufgenommen. 6 Jahre lang habe ich regelmäßig meine Raten bezahlt, sagt sie, aber die Zinsen stiegen regelmäßig. Als ich am Ende gefragt habe, wie viel ich noch schulde, hieß es 49.500 Franken. Das heißt, ich habe in 6 Jahren gerade einmal 2.000 Franken zurückgezahlt. Die Kreditrate hat sich in dieser Zeit fast verdoppelt, von 375 auf 560 Franken. Emina Bajramovic Darlehen ist eines von fast 10.000 in der Fremdwährung, die in Bosnien noch offen sind. Und die Regierung tut nichts, beklagt der Verein Schwizerats, der bis zu 50.000 bosnische Frankenschuldner vertritt. Kemal Duraković ist der Präsident des Vereins. Ich habe mich in den vergangenen Jahren an alle Institutionen in Bosnien gewandt, vom Staatspräsidium bis ganz unten, sagt er. Keiner hat sich für eine Lösung des Problems eingesetzt. Deshalb glaube ich, dass auch jetzt keiner etwas tun wird. Ganz anders in Ungarn. Mehr als 200.000 Menschen sind dort betroffen. Die nationalkonservative Regierung lässt die Banken die Zeche zahlen. Sie müssen die Kredite von Franken in die Landeswährung Forint umwandeln, zu einem eher schmeichelhaften Kurs. Die Folge: Milliardenverluste für die Banken. Offenbar ein nachahmenswertes Modell für den kroatischen Premier Zoran Milanovic, einen Sozialdemokraten. Wir sollten über mögliche Konversion in Kuna nachdenken, wenn das möglich ist. Denn man muss klar sagen, nach 6 Jahren der Krise, und wir waren sogar stolz darauf, dass kroatische Banken nach wie vor sehr gut dastehen, sind die Profite der Banken groß. Bis Jahresende ist ein Fixwechselkurs festgelegt worden. Die Banken in dem Adria-Staat müssen die Verluste selbst ausgleichen. In Kroatien sind etwa 60.000 Haushalte betroffen. Gesamtvolumen der Kredite etwa 3 Milliarden Euro. Im Nachbarland Serbien sind 22.000 Haushalte betroffen. Dort geht es um 1 Milliarde Euro. Die Regierung in Belgrad sucht nach einer Lösung mit Banken und Nationalbank. Auch Albanien ist betroffen. Jeder 5. Kredit dort ist ein Frankendarlehen. In Slowenien sind es 10.000 Darlehen im Wert von etwa 800 Millionen Euro. Und in Rumänien haben sich 60.000 Haushalte in der Währung der Eidgenossen verschuldet, Volumen etwa 2,3 Milliarden Euro. Rumäniens Finanzminister Darius Vilcov will auf keinen Fall die Banken zur Ader lassen. Rumänien ist nicht Ungarn und wünscht nicht, dieses Modell durchzusetzen. Rumänien will wirtschaftliche Lösungen finden, die keine Rechte der Akteure auf dem Markt einschränken. Damit meine ich die Banken. Jegliche Problemlösung muss freiwillig von den Banken akzeptiert werden. Der Staat hilft in Rumänien mit Kreditbeihilfen aus der Steuerschatulle. Die Raten sollen außerdem gedeckelt werden.
Am Sonntag wird in Griechenland bekanntlich ein neues Parlament gewählt und allen Umfragen zufolge liegt die linke Syriza-Partei vorn. Ihr Rückhalt in der Bevölkerung ist groß, denn viele Griechen haben genug vom jahrelangen Sparen. Michael Lehmann hat den Deutsch-Griechen Davis Spingos aus Attika begleitet. Der ist seit 2012 arbeitslos und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben, auch wenn er dafür manchmal weit fahren muss.
Mit 48 Jahren kam das aus für David Spingos in seiner Firma. Die kleine Rollladenfabrik am Stadtrand von Athen musste aufgeben. 2011 war das. Die Krise schwappte damals mit Macht ins Land. Arbeitslos, plötzlich waren Geldsorgen, Zukunftsängste, jede Menge Frust, Alltag für Spingos. Er hat lange gesucht im Umkreis von Athen und keinen festen Job gefunden, als Handwerker oder Arbeiter.
Die meisten wollen ja auch nicht versichern. Kommst du für eine Stunde, kommst du für zwei Stunden oder musst du heute halt mal was länger arbeiten, aber du weißt ja, ich kann dir nicht mehr auszahlen. Das wird auch ein bisschen ausgenutzt, billige Arbeitskraft zu haben.
Weit weg von Athen ins 300 Kilometer entfernte Pylos hat es David dann nach monatelanger Suche verschlagen, als Masseur in einem 5-Sterne-Hotel, Spa-Bereich. Da konnte er neu einsteigen, 6,50 Euro Stundenlohn, die reiche Kundschaft aus Russland oder Frankreich bezahlt ans Hotel 110 Euro für eine Massageeinheit. Nicht nachdenken, einfach machen, einfach arbeiten, sagt Spingos.
Dann hast du im Durchschnitt an die 7 bis 8 Therapien am Tag. Und das ist für mich Knochenarbeit. Ich habe dann an den jungen Leuten gemerkt, oh, jetzt habe ich meine Handprobleme mit meiner Schulter, mit meinem Rücken. Also es ist schon ein Knochenjob.
Der so wenig abwirft, dass Pendeln 300 Kilometer weit nach Hause nur ab und zu drin ist. Alternativen sieht Spingos im Moment keine. Er muss mindestens 100 Tage Arbeit im Sommer nachweisen, um im Winter Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben. Und so eine 6-Tage-Woche mit immer neuen Spa-Gästen, die mit Massagen entspannt und therapiert werden wollen, die zieht sich für den Therapeuten.
Dann denkst du nur noch was essen, duschen, ein bisschen die Beine ausstrecken und dann wieder ins Bett, ne?
6,50 Euro Stundenlohn für harte Arbeit an der Massagebank. Spingos Urteil fällt dennoch milde aus.
Ich würde sagen, guter Arbeitgeber, für griechische Verhältnisse auch noch angenehm. Vielleicht nicht gut bezahlt, aber angenehm bezahlt. Natürlich auch großteils Versicherung, was ja auch ganz wichtig ist.
Seit Oktober ruht das Saisongeschäft.
Naja, und im Winter halt, ich schäme mich das nicht zu sagen, ein bisschen Schwarzarbeit, damit man über die Runden kommt. Und dann wartet man halt wieder im März, dass man dann wieder angerufen wird, wieder eingeladen wird und dann über den Sommer kommt.
All den wilden Wahlversprechen kann Spingos im Moment nicht vertrauen. Er glaubt nicht, dass schnell alles anders wird mit neuen politischen Kräften in Griechenland. Er hat eher einen ungewöhnlichen Rat an die Parteien zum Ende ihres langen Wahlkampfs.
Mein Wunsch wäre, dass sie sich alle zusammensetzen und schauen, wer hat den besseren Vorschlag, wie können wir es durchziehen und endlich was dafür tun, dass Griechenland wieder auf seine Beine stehen kann.
Das war ein Bericht von Michael Lehmann aus Athen und das war es auch in unserem Wirtschaftspodcast am Freitag. Redakteur im Studio war Rolf Wenkel, in der Technik war Leonard Lippold. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.